Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen. Und ich habe heute einen Schlüssel für euch dabei. Ein Schlüssel, den ihr zu Hause verwenden könnt, bei Freunden, bei der Familie, in der Arbeit oder einfach im Alltag. Und dieser Schlüssel, den gibt uns die Bibel eigentlich durchgehend mit. Und das ist der Schlüssel für eine gesunde Beziehung bzw. für eine gesunde Gemeinschaft. Und dieser Schlüssel ist Vergebung. Und was ich damit meine, das schauen wir uns jetzt an, gemeinsam an. In 1. Mose gibt es eine beeindruckende Begebenheit zwischen Jakob und Esau. Ich glaube, die sind den meisten bekannt. Für die, die sie noch nicht kennen, möchte ich sie ganz kurz vorstellen. Das sind zwei Brüder und es sind die Söhne Isaaks. Isaaks ist der Sohn vom berühmten Abraham, der bereit war, eben Isaak auch zu opfern sozusagen. Und dieser Isaak hat selbst zwei Söhne auf die Welt gebracht, den Jakob und den Esau. Und schon die Geburt von den beiden, die war recht außergewöhnlich. Und da lesen wir mal kurz 1. Mose 25, 21 bis 26. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihrem Schoß. Da sprach sie, wenn es so gehen soll, warum bin ich denn in diesen Zustand gekommen? Und sie ging hin, um den Herrn zu fragen. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leib, und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Was auch sehr ungewöhnlich ist, weil normalerweise ist es eben genau andersrum. Normalerweise war der Erstgeborene, der sich um die Familie kümmert und die Jüngeren sich um ihn kümmern. Und als nun ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Der erste, der herauskam, war rötlich am ganzen Leib, wie ein haariger Mantel. Und man gab ihm den Namen Esau, was ebenso viel bedeutet wie rau oder behaart. Danach kam sein Bruder heraus und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob. Und das ist ganz interessant. Jakob bedeutet so viel wie, er fasst die Ferse, aber auch eben, er betrügt. Und der Name ist tatsächlich Programm, zumindest anfangs in dem Leben von Jakob. Denn die erste Begebenheit, die wir zwischen Jakob und Esau auch schon erfahren, ist nämlich, dass der Jakob sich, ich sag mal, meiner Meinung nach auch recht hinterhältig, das Erstgeburtsrecht von Esau ergattert. Indem nämlich der Esau hungrig von der Arbeit, von der Feldarbeit nach Hause kam und sein Bruder bat, ihm von dem Essen zu geben, was er gerade zubereitet. Jakob bereitet gerade ein schönes, leckeres Linsengericht zu, doch der Jakob gibt ihm das nicht einfach so. Er gibt es ihm erst, wenn er ihm schwor, dass Esau ihm das Erstgeburtsrecht übermittelt sozusagen. Ja, und Esau hat gesagt, was bringt mir jetzt das Erstgeburtsrecht, wenn ich sterbe? Ich habe wirklich Hunger. Und so war er tatsächlich bereit, das Erstgeburtsrecht ihm zu übergeben. Finde ich tatsächlich ein bisschen hinterhältig vom Jakob. Vor allem, weil es auch noch sein Bruder ist. Normalerweise sind wir ja auch angehalten, vor allem auch wir Christen, sage ich mal, sogar unsere Feinde zu lieben. Und hier gab er nicht mal seinen eigenen Bruder umsonst was zu essen, obwohl er am Verhungern war. Und eine interessante Begebenheit, das lese ich auch noch mal kurz vor. Wir erfahren nämlich, dass Isaak den Esau sehr lieb hatte. Im Gegensatz dazu hatte Rebekka den Jakob sehr lieb. Und hier sehen wir schon, würde ich sagen, das biblische Prinzip. Wir kennen auch das berühmte Zitat von Paulus im Römerbrief, dass es nämlich heißt, dass Gott Esau hasste und Jakob liebte. Ich würde aber sagen, es wird schon ziemlich deutlich, dass es nicht darum geht, dass Gott irgendein Gräuel hatte gegen Esau oder verwerfliche Gefühle gegenüber ihm hatte, sondern das ist im biblischen Gebrauch so gemeint, dass Jakob vorrangig vor Esau stand. Also er bevorzugte den Jakob anstatt den Esau. Und das Gleiche sehen wir eben auch hier. Isaac hatte den Esau lieb und Rebekka den Jakob. Das heißt jetzt nicht, dass sie ihren anderen Jungen nicht lieb hatten, sondern sie bevorzugten eben jeweils ein Kind. Und dann kam es zu einem weiteren Vorfall, der die Beziehungen der beiden massiv störte, sogar auch zerstörte. Und dieser Vorfall ereignete sich in 1. Mose 27. Daraus lese ich schnell vor. Und es geschah, als Isaak alt war und seine Augen dunkel wurden, sodass er nicht mehr sehen konnte, da rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm: Mein Sohn. Er beantwortete ihm: Hier bin ich. Und er sprach: Siehe, ich bin alt und weiß nicht, wann ich sterbe. So nimm nun dein Jagdgerät, deinen Köcher und deinen Bogen und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbret und bereite mir ein schmackhaftes Essen, wie ich es gern habe, und bring es mir herein, dass ich esse, damit meine Seele dich segne, bevor ich sterbe. Rebekka aber hörte dies, als Isaak diese Worte zu seinem Sohn Esau sagte, und Esau ging aufs Feld, um ein Wildbret zu jagen und es heimzubringen. Da redete Rebekka mit ihrem Sohn Jakob und sprach: Siehe, ich habe gehört, wie dein Vater mit deinem Bruder Esau redete und sagte: Bring mir ein Wildbret und bereite mir ein schmackhaftes Gericht, dass ich es esse und dich segne vor dem Angesicht des Herrn, ehe ich sterbe. So gehorche nun, mein Sohn, meiner Stimme und tue, was ich dir sage. Geh hin zur Herde und hole mir von dort zwei gute Ziegenböcklein, dass ich deinem Vater ein schmackhaftes Gericht davon bereite, wie er es gern hat. Das sollst du deinem Vater hineintragen, damit er es isst und dich vor deinem Sohn, vor seinem Tod segnet. Jakob aber sprach zu seiner Mutter: Siehe, mein Bruder Esau ist rau und ich bin glatt. Vielleicht könnte mein Vater mich betasten, da würde ich in seinen Augen als ein Betrüger erscheinen. So brächte ich einen Fluch über mich und nicht einen Segen. Da sprach seine Mutter zu ihm: Dein Fluch sei auf mir, mein Sohn. Gehorche du nur meiner Stimme, geh hin und hole es mir. Ja, das sind harte Worte und auch wieder sehr hinterhältig, was die beiden vorhaben, die Mutter und Jakob. Sie wollen sich nämlich den Segen, der eigentlich für Esau bereit war, ergaunern. Sie wollen den alten Isaak reinlegen und somit den Segen ergaunern. Und wir sehen auch, dass Jakob dann wirklich zwei Ziegenböcklein holt. Die Rebekka holt auch alte Klamotten vom Esau, zieht sie den Jakob über aus den Fellen. Die Felle von den Ziegen legen sie auf Jakobs Arme und am Hals, damit er eben rauer erscheint und der Betrug so tatsächlich perfekt wird. Und dann sehen wir auch, dass der Betrug tatsächlich sehr bewusst stattfand. Es war kein Versehen, sondern wirklich geplant. Vers 18. Und er ging hinein zu seinem Vater und sprach: Mein Vater. Er antwortete: Hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Jakob sprach zu seinem Vater: Ich bin Esau, dein Erstgeborener. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Steh doch auf, setz dich und iss von meinem Wildbret, damit dich meine Seele segnet. Und ja, Isaak kam das schon komisch vor. Er betastete ihn, hat gemerkt, ja, der ist rau, wie mein Sohn Esau. Er sagt: Küss mich doch. Beim Kuss roch er an seinen Klamotten und hat gesagt: Ja, der riecht nach meinem Sohn Esau. Alles stimmt, alles passt, nur die Stimme passt nicht. Doch er hat sich da trotzdem überzeugen lassen und gab dann den Jakob den Segen, den er für Esau aufgehoben hat eigentlich. Und der Segen beinhaltete dies. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom fettesten Boden und Korn und Most in Fülle. Völker sollen dir dienen und Geschlechter sich vor dir beugen. Sei ein Herr über deine Brüder und die Söhne deiner Mutter sollen sich vor dir beugen. Verflucht sei, wer dir flucht und gesegnet, wer dich segnet. Ja, und somit ergaunert er der Jakob nicht nur das Erstgeburtsrecht, sondern auch den Segen Esaus. Wobei auch manche Ausleger sagen, das hätte er wirklich gar nicht nötig gehabt. Und ich gehe da eigentlich mit, weil im nächsten Kapitel lesen wir, dass nachdem das alles aufgeflogen ist, Abraham trotzdem bewusst den Jakob segnet. Und zwar sogar mit dem Segen Abrahams. Und somit erfüllte sich auch die Verheißung, die Gott bereits in dem Zustand, als Rebekka schwanger war, erfüllte. Ja, nichtsdestotrotz haben sie ihren Vater, oder hat Jakob seinen Vater betrogen mit der Hilfe von Rebekka. Und Esau kam dann vom Feld, bereitete seinem Vater auch ein Mahl zu, kam zum Isaak rein und Isaak war dann ganz verwirrt. Er wusste nicht mal, was los ist. Und dann flog eben der Betrug auf. Es kam raus, dass Jakob sich das erschlichen hat. Ja, und wie es halt, sag ich mal, so ist, wenn man Leute betrügt, dann hat es Konsequenzen. Und diese Konsequenzen hier in dem Fall waren so ernst, dass Esau so wütend wurde, dass er bereit war, seinen Bruder sogar zu töten. Und wir sehen hier, dass die eine Sünde, der eine Betrug, eben auch eine Kettenreaktion mit sich bringt. Das hat Konsequenzen, wenn wir sündigen, wenn wir uns betrügen. Und so musste Jakob fliehen. Somit hat die Sünde, er hatte zwar den Segen ergattert, aber die Familie ist zerbrochen, er musste fliehen, das heißt, seine Heimat musste er verlassen und stand dann im Endeffekt mit nichts da. Ja, Rebekka meinte dann zum Jakob, fliehe zu meinem Bruder Laban und verbringe dort die Zeit, bis Esau sich eben wieder beruhigt hat und du wieder zurückkommen kannst. Und das tat er auch. Und ich lese noch mal kurz die Stelle bezüglich der Reaktion von Esau gegen den Betrug, dass es ja eben wirklich dramatisch war. 1. Mose 27, 41. Und Esau wurde dem Jakob Feind, wegen des Segens, womit sein Vater ihn gesegnet hatte. Und Esau sprach in seinem Herzen, die Zeit, da man um meinen Vater trauen wird, ist nicht mehr weit. Dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Ja, ja, und na klar, Jakob hatte Angst um sein Leben. Das ist auch noch eine Konsequenz der Sünde. Du hast dann eben nicht diese Freimütigkeit und diesen Mut, sondern du lebst in Angst, in Sorgen, in Feindschaft, in Trauer und die Wut entsteht. Und daraus entstehen eventuell weit schlimmere Sünden, eben wie ein Mord vielleicht sogar tatsächlich. Und tatsächlich, Jakob reiste dann zu seinem Onkel Laban und verbrachte dort 20 Jahre. Und reifte da tatsächlich zu einem Mann. Denn diese Zeit war sehr prägend für Jakob. Er musste hart arbeiten in der Zeit, wurde aber dann auch selbst betrogen. Das, was er anderen Leuten davor angetan hat oder seinem Bruder angetan hat, hat er in dieser Zeit selbst erfahren. Und zwar hatte der Laban auch zwei Töchter. Und Jakob wollte unbedingt die Rahel haben. Und die Abmachung war, er soll 7 Jahre dienen, dann bekommt er die Rahel. Jakob war einverstanden, diente 7 Jahre und dann kam die Hochzeitsnacht. Am nächsten Morgen hat Jakob herausgefunden, dass er betrogen worden war und nicht die Rahel zur Frau bekommen hat, sondern die Lea. weil die Lea eben die Erstgeborene war und es anscheinend so der Brauch war. Und somit hat Jakob selber einen Betrug erfahren. Doch sie machten wieder eine Abmachung und Jakob sollte weitere 7 Jahre dienen, eben dann für Rahel. Und das tat er. Und dann in der Zwischenzeit hat sich Jakob auch einen richtigen Reichtum auch aufgebaut. Ja. Er hat sich das erarbeitet. Teilweise hat er auch da wieder eine Art Trick angewandt, damit er die besten Zieglein und Böcklein von Laban abzwickt. Aber alles mit der Abmachung im Reinen. Er bekam auch 12 Kinder, 11 Söhne und eine Tochter. Den 12. Sohn Benjamin bekam er erst bei der Rückkehr. Und das sind dann die 12 Stämme Israels, die wir heute noch kennen. Ja, Jakob wurde dann zum Stammvater, oder wurde Israel der Vater von den 12 Stämmen Israels. Ja, und in der Zeit reifte Jakob eben heran. Er erfuhr selber Betrug, musste hart für seinen Lohn arbeiten. Doch dann wurde es Zeit, dass Jakob wieder heimkehren sollte. Und dazu lese ich 1. Mose 31, 1 bis 3. Nachdem nämlich Jakob so ziemlich alles von Laban sich erarbeitet hat, hörte er die Reden der Söhne Labans, die sagten: Jakob hat alles genommen, was unserem Vater gehört. Und mit dem, was unserem Vater gehört, hat er sich all diesen Reichtum verschafft. Und Jakob sah, dass Labans Angesicht ihm gegenüber nicht mehr war wie früher. Da sprach der Herr zu Jakob: Kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft, und ich will mit dir sein. Ja, und Jakob bereitete sich auf die Begegnung mit Esau vor, denn wir erinnern uns, er musste ja fliehen. Und er hat keinen reinen Tisch gemacht, sondern er ist seiner Verantwortung entflohen. Doch die Vergangenheit holt ihn jetzt 20 Jahre später ein. Und um auf Nummer sicher zu gehen, sandte Jakob Boten. Das lesen wir in 1. Mose 32, 4 bis 7. Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land, in das Gebiet von Edom. Und die Boten kehrten zurück mit der Nachricht: Dein Bruder Esau kommt dir bereits entgegen, und zwar mit 400 Mann. Und ich glaube, da ist dem Jakob schon wirklich das Herz in die Hose gerutscht. Dachte sich, okay, so einfach wird es jetzt doch nicht sein, einfach zurückzugehen und so tun, als wäre nichts gewesen. Und wir lesen auch ab Vers 8, da fürchtete sich Jakob sehr und es wurde ihm Angst. Und da sehen wir eben, dass die Folgen der Sünden und die Konsequenzen nicht einfach so vorbeigehen, sondern sie können einen auch nochmal 20 Jahre später auch einholen. Und die Früchte davon sind eben Angst und Furcht und Sorgen. Ja, und die Vergangenheit holte ihn ein, obwohl er sich verändert hat, obwohl er jetzt ein anderer Mensch war. Und ich würde auch sagen, auch wenn er aus seinen Fehlern gelernt hat, trotzdem ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ihn die Vergangenheit einholt. Und dann hat er sich dazu entschlossen, seine Riesenherde nochmal in verschiedenen Herden aufzuteilen und sie ihm dem Esau entgegenzusetzen, entgegenzuschicken, um ihn so ein bisschen zu besänftigen, zu sagen: Hier, das ist für dich. Ich will alles wieder gut machen, verzeih mir. Aber ich denke, er hat sich trotzdem auf das Schlimmste vorbereitet. Doch es kam ein bisschen anders. Wir lesen nämlich in 1. Mose 33: Und Jakob hob seine Augen und schaute, und siehe, Esau kam heran und 400 Mann mit ihm. Da verteilte er die Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Mägde. Und er stellte die Mägde mit ihren Kindern voran und Lea mit ihren Kindern, danach Rahel mit Josef zuletzt. Er selbst aber ging ihnen voraus und verneigte sich 7-mal zur Erde, bis er nahe zu seinem Bruder kam. Da lief ihm Esau entgegen, umarm ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn, und sie weinten. Und das ist zwar nur ein Vers, aber dieser Vers ist eigentlich so wundervoll, Und das macht ja eigentlich schon den Esau in dieser Geschichte schon fast zu einem Helden, sage ich mal, der auf die Rache verzichtet und lieber der Vergebung, der Versöhnung den Vorrang gibt. Und was sehen wir als Konsequenz? Die Angst verschwindet, die Wut verschwindet, die Sorgen verschwinden. Liebe kommt zurück, Freude kommt zurück, Gemeinschaft ist wieder, die Gemeinschaft ist wieder in Ordnung. Die Familie ist durch die Vergebung wieder zusammengewachsen. Ohne diese Vergebung wäre das nicht möglich gewesen. Und ich denke, aus dieser Begebenheit können wir viel lernen und auch viel mitnehmen. Denn ich denke, wir kennen beide Seiten. Wir stehen öfters mal auf der Seite von Jakob, dass wir die sind, die vielleicht jetzt nicht in dem Ausmaß, aber dass wir auch Unrecht tun einem gegenüber und wir es vielleicht nicht in der Hand haben, dass die Gemeinschaft jetzt wieder in Ordnung kommt, sondern der Gegenüber das in der Hand hat. Aber wir stehen auch oft genug eben auf Esaus Seite, dass uns Unrecht getan wird. Und dann haben wir die Wahl zu entscheiden, wollen wir uns jetzt rächen, wollen wir das jetzt ungesühnt lassen, oder geben wir der Vergebung eine Chance? Selbst wenn man sich nicht leiden kann, man muss ja nicht zusammen Kaffee trinken gehen, aber ich denke, der Vergebung sollte auf jeden Fall mehr Achtung geschenkt werden als der Rache. Vor allem, wir Christen wissen, wie wichtig Vergebung ist. Und vor allem halt auch für unsere Gemeinschaft. Ja, wir haben jetzt auch bald wieder unsere Gemeindefreizeit. Und da finde ich es immer schön, dass da die Gemeinschaft wirklich auch immer wieder neu zusammenwirkt oder zusammenwächst. Aber es ist auch nur möglich, indem wir uns alle akzeptieren, wie wir sind, mit unseren Schwächen. Und nicht von dem anderen vielleicht erwarten, dass er jetzt so wird oder so handelt, wie ich es mir vorstelle. Sondern trotz Handlungen, die mir jetzt nicht gefallen, ich drüber stehen kann und sagen kann, okay, das war jetzt nicht recht in meinen Augen, aber mir ist die Gemeinschaft wichtiger als Streit. Mir ist die Gemeinschaft wichtiger als Zwietracht. Und ja, wir sind auch wirklich dazu angehalten als Christen, Gemeinschaft zu pflegen durch Versöhnung. Unter anderem lesen wir das im Epheserbrief. Epheser 4, 32, vergebt einander, wie Christus uns vergeben hat. Und da ist der entscheidende Punkt, das Fundament unseres Glaubens ist eben die Vergebung, die durch Jesus Christus geschehen ist, am Kreuz. Und wir sollen jetzt eben auch so handeln, wie Jesus für uns gehandelt hat. Und auch im Römerbrief lesen wir, in Römerbrief 5,8: Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Er ist nicht für uns gestorben, als wir reinen Tisch gemacht haben, als wir uns verbessert haben, als wir gute Menschen geworden sind, nein, sondern als wir noch Sünder waren. Ja, als noch nicht alles rein war, ist er bereits für uns gestorben und bietet uns somit die Versöhnung an, macht sie für uns möglich. Er macht den ersten Schritt. Wir können die Vergebung annehmen. Und wie auch Carsten schon gesagt hat, im Vater Unser ist es nicht ohne Grund geschrieben, dass wir einander vergeben sollen, so wie Gott uns vergeben hat. Das ist ein Gebot. Das ist, wie er schon gesagt hat, das ist nicht, ja, ich kann es mir aussuchen, sondern wir sollen heilig sein, wie auch Gott heilig ist. Und wir sollen ihn nachahmen, so wie er ist, und ihm immer ähnlicher werden. Und für die Tat, die er am Kreuz getan hat, gedenken wir heute auch mit dem Abendmahl und danken wir ihm nochmal für die Vergebung, die am Kreuz geschehen ist, dass er die Gemeinschaft und die Beziehung, die zerstört war durch unsere Sünden, wieder in Reinen gebracht hat. Und damit bedanke ich mich bei euch und wünsche euch Gottes Segen.